Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, ich bin Ellen Dunn, bin die Autorin der Kriminalreihe rund um Patsy Logan, die deutsch-irische Ermittlerin. Und heute darf ich ein wenig über diese Reihe und die Ermittlerin mit Martina sprechen. Danke für die Einladung.
Ellen Dunn bei Bücher Menschen, das war wieder mal was ganz Besonderes für mich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge. Gartenkrimi-Autorin Martina Packer war es, die zu mir gesagt hat, die Ellen, die musst du unbedingt einladen, die schreibt super Bücher und total lieb ist sie auch. Ja, und die bisher 4 Bücher um Patsy Logan, die habe ich dann tatsächlich verschlungen und muss Martina Packer recht geben. Und als dann das Fine Crime Festival Ellen dann nach Österreich verschlagen hat, habe ich diese Chance natürlich ausgenützt und Ellen hat auch sofort zugesagt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ellen lebt ja mit Mann und 2 Katzen eigentlich in Irland und ist nicht immer persönlich greifbar. Irland, das war dann auch ein großes Thema. Viele träumen ja vom Auswandern und bei vielen bleibt es dann auch ein Traum. Ellen erzählt, wie sie in Irland gelandet ist, was sie an der grünen Insel und den Menschen dort mag, wie sehr sie mittlerweile irisch gepolt ist und was sie in Österreich vermisst. Über ihre Bücher, über Patsy Logan und ihre Fälle sprechen wir natürlich auch. Katzen, Knödel, Brot und Senf kommen ebenfalls vor, aber hört einfach selbst rein. Ein toller Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz ist auch wieder dabei. Bibliothekarin Michaela Lohr hat sich da eine Beziehungsgeschichte definitiv ohne Happy End ausgesucht. Jetzt aber viel Spaß mit Ellen Dunn und einer neuen Folge von Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Ellen, das Fine Crime Festival hat dich nach Österreich geführt, speziell nach Graz. Ein Glück für mich und ein Glück auch für alle Fans von Patsy Logan oder die es noch werden wollen. Du bist immer wieder mal in Österreich bei Krimi-Festivals. Bist du gerne hier? Magst du solche Veranstaltungen? Magst du den Kontakt zu den Lesern, den Leserinnen und auch zu den anderen Kolleginnen?
Absolut gerne. Ich lebe ja in Irland, in Dublin und bin dadurch ein bisschen außen vor, wenn es darum geht, bei diesen also ein bisschen eine Szene der Krimi-Autorinnen und Autoren oder der Leser. Ich bin sehr gerne vor den Menschen, eigentlich mit den Menschen zusammen, lese, stelle ihnen Patsy Logan gern vor. Und insofern am liebsten mache ich es ja eh in Österreich, wo ich herkomme.
Das wirst du wahrscheinlich oft gefragt, wie bist du in Irland gelandet? Viele träumen ja vom Auswandern, nehmen sich das fest vor. Die wenigsten eigentlich trauen sich's dann. Wie war deine Geschichte?
Ja, vorgenommen habe ich mir das eigentlich auch nicht so. Ich war immer schon Fan von Irland, habe mir vor allem auch geschichtlich dafür interessiert, aber auch Musik und alles, was darum ist. Hat aber lang gebraucht, bis ich zum ersten Mal einen Besuch dort abgestattet hat. Das war wunderbar. Und ein Jahr später sind wir dann 2004 einfach auf ein Abenteuer mit meinem damaligen Freund und jetzt Mann, haben wir gesagt, wir gehen mal schauen, ob wir wo einen Job bekommen und wohin. Irland war also jetzt nicht sofort die Absicht da und vor allem nicht die Absicht, so lange zu bleiben, wie wir es jetzt sind. Wir waren auch eine Zeit lang in Deutschland ein bisschen unterwegs, aber Irland sind wir geblieben und Irland ist ein tolles Land, sonst wäre ich nicht noch immer dort, aber ja, der Alltag birgt natürlich auch also Herausforderungen.
Ja, und ihr habt dann immer schon in Dublin gelebt?
Ja, immer schon von Anfang an, weil wir beruflich eben dort einen Job gefunden haben und dann sind wir immer etwas weiter rausgezogen geworden. Jetzt so ein bisschen südlich von Dublin.
Es birgt Herausforderungen auch, hast du gerade gesagt. Welche Art von Herausforderungen?
Ja, die Iren, also warum ja sehr viele ÖsterreicherInnen und auch deutschsprachige Menschen gern nach Irland fahren, ist, weil sie so entspannt sind. Das ist ein bisschen italienische Lebensart, wenn man so sagt, ohne das schöne Wetter. Und im Alltag ist das halt, ja, ich sage jetzt mal, die Iren sind nicht so verlässlich, wie wir es manchmal gerne hätten. Dinge funktionieren oft nicht ganz so. Man muss so eine ganz eigene Entspanntheit, so wie die Iren, entwickeln, damit man sich auch auf Dauer wohlfühlt.
Du hast in einem anderen Podcast, der Sprenger spricht, erzählt, die Iren kennen kein Ja und kein Nein. Was kann man darunter verstehen?
Also die gälische Sprache, das irische Gälisch, da gibt es den Ausdruck Ja und Nein nicht. Das heißt, sie positionieren sich nicht klar, weil Ja und Nein, das ist schwarz-weiß, das sind die Iren nicht. Das heißt, wenn sie Nein sagen, dann sagen sie immer irgendetwas, was möglicherweise auch Ja heißen könnte für ungeübte Ohren, aber man kann sich das dann heraushören. Und sie wollen vor allem eines nicht, die Menschen beleidigen, oder sie wollen, dass sie sich wohlfühlen im Augenblick und dass es keine Konfrontation gibt und dass es mit einem Nein ja durchaus gegeben, dass jemand verletzt ist. Das wollen sie vermeiden. Zumindest wollen sie nicht dabei sein, wenn man verletzt ist, weil sie nicht kommen oder Zusagen nicht einhalten. Und da muss man ein Ohr dafür entwickeln mit der Zeit. Und das
hört man dann raus.
Beschreibt den irischen Charakter ein bisschen so. Weder ja noch nein.
Hast du schon was Irisches an dir? Was hast du angenommen von den Iren?
Bisschen die Unpünktlichkeit, würde ich sagen. Was ich von den Iren auch, aber nur ein paar Minuten. Also für irische Verhältnisse bin ich noch immer viel zu früh. Und dann noch, würde ich sagen, ich habe es mir angewöhnt, immer, wenn ich mir etwas mit jemandem vereinbare, ein Treffen oder irgendwas, einen Tag vorher noch einmal mich zu melden, zu sagen, passiert das jetzt wirklich? Weil sonst kann man sein blaues Wunder erleben. Weil es gibt immer eine Zusage natürlich, dann freuen sich alle und dann einen Tag vorher, dann gibt's dann noch Planänderungen, das soll man vorher abfragen. Das mache ich. Und ich entschuldige mich sehr oft. Also wenn ich jemanden in den Weg gehe, anremple zufällig jemanden, wenn mir jemand auf den Fuß steigt, sage ich jetzt immer sorry, tut mir leid, und in Österreich erntet man da oft irritierte Blicke.
Was gefällt dir aber wirklich an dem Land? Wie schaut das mit dem Klima? Fühlst du dich dort wohl mit dem, naja, man sagt halt, es regnet eigentlich ständig, aber...
Es ist ein bisschen ein Klischee, vor allem an der Ostküste. Also das letzte Jahr haben wir sehr viel Regen gehabt, hier auch in Irland wandelt sich ja das Klima, und wegen des Klimas ist, glaube ich, sind die wenigsten in Irland. Es ist nicht so leicht, es fehlt der Sommer, wie wir ihn kennen. Aber da ich weder Großskifahrerin bin, noch die Hitze gut vertrage, bin ich so im ewigen Frühling oder Herbst ganz gut aufgehoben. Und ich mag die Menschen. Die Menschen im Alltag sind einfach freundlich, hilfsbereit meistens. Man kommt sehr einfach durch den Alltag, kriegt man mal ein Kompliment von Fremden auf der Straße. Man unterhält sich, wenn man irgendwo warten muss, regen sie nicht alle auf, weil der Bus so spät kommt, sondern sie unterhalten sich halt, und das finde ich so sehr angenehm.
Es ist ja eigentlich auch gar nicht dann so einfach, in einem fremden Land sich einen Freundeskreis aufzubauen. Ist dir das gut gelungen? Hast du, oder gibt's da so eine eigene Österreich-Community?
Beides. Also wir, durch das, dass wir haben ja beides in Multinational, haben begonnen zu arbeiten. Und da hat sich das Unternehmen sehr dafür engagiert, dass die Menschen dort zusammenkommen, weil es sind ja Menschen aus ganz Europa gewesen, die ihre Familien und Freunde zurücklassen, ihr Netzwerk. Und dadurch haben wir viele Freundschaften geschlossen. Viele haben das Land wieder verlassen, aber einige sind geblieben. Das ist ein sehr enger Kreis. Und dann mit den Iren, so freundlich sie sind, es dauert seine Zeit, Freundschaften aufzubauen mit ihnen. Aber wir haben auch irische Freunde und Freundinnen, und aber es dauert seine Zeit. Das geht nicht schneller als anderswo. Es wirkt nur so, weil sie so freundlich sind und man kann einen schönen Abend mit ihnen verbringen. Aber es hat etwas Unverbindliches noch. Und man könnte es oberflächlich nennen, aber das ist einfach die irische Art. Man darf sich nicht zu viel versprechen von einem netten Abend, wo man die ganze Lebensgeschichte von der Gesellschaft erfährt, weil am nächsten Tag ist es ihnen peinlich und denken sie, schnell weg, die Person, der habe ich zu viel erzählt.
Wo fühlst du dich mittlerweile mehr zu Hause?
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich stehe mit einem Bein in beiden Welten, würde ich sagen. Es ist immer, wenn ich in Österreich bin, was ich auch immer öfter und immer lieber tue, zu Besuch zu kommen, meine Familie besuchen, fühle ich eine gewisse Verbundenheit einfach. Ich komme von hierher, das, die Wurzeln merkt man absolut. Aber in Irland ist etwas auch Ungreifbares, was auch eine Heimat für mich ist, eine seelische, und fühle mich sehr stark verbunden mit dem Way of Life dort. Also, und ich vermisse auch das Meer, muss ich sagen. Das Meer in Irland und wie die Menschen so oft, wie gesagt, im Alltag so einfach miteinander umgehen, das entspricht mir sehr. Also ja. Keine eindeutige Antwort.
Gibt's irgendwas, was du jedes Mal mit zurück nach Irland nimmst von Österreich? Und auch gerne mitnehmen würdest.
Ja, also wir importieren manchmal, das ist alles Banalitäten vielleicht, aber Knödelbrot. Das geht besser, weil das Problem ist ja das Handgepäck, das ich meistens habe. Und dann muss ich auf den Mautner Markov sehen, in größeren Tuben, über 100 Milliliter kann ich nicht. Also müsste ich auf Care-Pakete warten, ja, oder mit polnischem Senf aushelfen. Und ja, manchmal nehmen wir uns auch Käsekreiner mit. Ich weiß, das ist irgendwie so lächerlich, aber.
Das haben mir Freunde erzählt für den Grill. Aus der Schweiz. Also die haben eine Zeit lang in der Schweiz gelebt, ja, und sind jedes Mal, also wenn sie nach Österreich kommen, sind, war das erste Käsekreiner essen gehen.
Ja, man wird dann so, weil ich glaube, wenn ich in Österreich leben würde, würde ich gar nicht so viel Käsekreiner essen. Es ist nur so eine Art, das Heimweh zu bekämpfen. Und Kaffeehäuser kann man ja nicht mitnehmen. Ja. Insofern, das kann ich, das muss ich einfach immer machen, wenn ich da bin.
Also diese Kaffeehauskultur ist wirklich auch klassisch österreichisch.
Total. Und ja, das ist etwas, was ja ein bisschen gespiegelt wird in der irischen Pubkultur. Mhm. Wieder anders gibt's keine Zeitungen, dafür Bier. Und aber das gefällt mir, ja.
Deine Ermittlerin, die Patsy, Patsy Logan, lebt auch ein bisschen so zwischen den Welten. Das habt ihr, glaube ich, ja, gemeinsam, das teilt ihr miteinander. Was war jetzt zuerst da, die Idee zu dieser Figur? Oder war die Idee zum Buch, zu einem Fall oder ein Thema, um das sich das Buch drehen könnte?
Das ist ein bisschen parallel. Also die Figur von der Patsy hat sich auch entwickelt. Für mich, sie entwickelt sich über die Reihe, aber auch, weil ich jetzt nie ganz genau weiß, in welche Richtung sie geht. Aber ursprünglich wollte ich ein bisschen mit dem ersten Teil, das heißt Harte Landung, wollte ich meine Zeit bei den Multinationals, bei einem Startup verarbeiten. Ne? Also ich habe bei Google gearbeitet 2004, als das Unternehmen explodiert ist. Es war so eine ganz eigene, fast surreale Atmosphäre. Und das wollte ich erzählen. Also der Fall ist dadurch eben entstanden. Und dann wollte ich auch über Irland erzählen. Und dann kam diese Figur der deutsch-irischen Ermittlerin. Und dann hat sie sich vor allem auch beim Schreiben entwickelt und hat eine sehr starke Stimme entwickelt, die sich sehr in den Vordergrund drängt. Sie erzählt ihre Fälle ja selbst und hat so einen eigenen Ton. Und der hat sie jetzt, glaube ich, über die Fälle hinaus zu einem roten Faden entwickelt. Neben ihrer persönlichen Hintergrundgeschichte, die so eine Art ein Kriminalfall im Hintergrund ist.
Und war dann auch klar für dich, es wird nicht nur einen Fall mit Patsy Logan geben, sondern mehrere? Hast du da gleich zum Verlag gesagt, wenn ich schreibe, dann wären das mehrere Bücher?
Ja, ich war damals nicht so in einer Situation, Forderungen zu stellen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich wusste, das wird mehr. Ich hatte es ursprünglich tatsächlich so, habe mir gedacht, drei Teile. Und dann hat sie das doch irgendwie selbstständig gemacht, dass ich mir gedacht habe, nein, jetzt könnte ich noch darüber erzählen. Ich erzähle ja viele Themen, die so in Irland, in der modernen irischen Gesellschaft spielen, aber vielleicht auch für uns relevant sind oder Dinge, die man hier nicht so mitbekommt. Und da hat sie eines nach dem anderen ergeben. Und jetzt wird Patsy eigentlich so von der Familiengeschichte, die sie aufklären will, wenn auch mit etwas Zögern, immer wieder abgelenkt. Und so lang interessante Fälle sie ablenken, so lang geht's weiter.
Vier Bücher sind mittlerweile erschienen und was mir an diesen Büchern auch besonders gefällt, sind eben die Themen, die du da behandelst. Die sind so, ja, gesellschaftskritisch oder so realitätsnah. Im ersten Teil geht's um Startups. Im zweiten Teil?
Der zweite Teil, da wird ein Ire aus dem Münchner Schwabinger Bach gefischt und da geht's, das ist mehr eine Beziehungsgeschichte, aber auch eine Beziehungsgeschichte von Einwanderern, irischen Einwanderern in München, wo ihr halt in dieses Thema mal eintauchen will. Wie fühlt man sich, wenn man in ein anderes Land kommt und sich so verlassen fühlt und da von allen guten Geistern sozusagen verlassen wurde und wie man sich da einfindet. Auch Patsys private Geschichte kommt da nochmal in den Fokus und am Ende von diesem Fall verlässt sie ja München vorerst, um sich in Dublin niederzulassen bei ihrer Cousine.
Den dritten Teil habe ich ganz besonders spannend gefunden, wo es dann auch um die Wirtschaftskrise geht. Irland, es ist sicher vielen, die vielleicht jetzt gerade zuhören, auch noch in Erinnerung oder bewusst. Und ja, der letzte Teil, auch ein sehr spannendes und präsentes Thema.
Ja, sozialen Medien.
Ja, erzähl bitte ein bisschen.
Über den vierten Teil, ja. Unfollow Stella.
Unfollow Stella.
Ja, genau. Und da geht es um das Thema der Content-Moderation oder von Content-Prüfern. Das ist ein Beruf, der sehr vielen Menschen, glaube ich, gar nicht geläufig ist. Das sind Menschen, die im Hintergrund arbeiten, um unsere sozialen Medien, die Apps von YouTube, Instagram bis zu TikTok, sozusagen sauber zu halten, sicher zu halten, damit wir nicht mit, man nennt es schönfärberisch sensiblen Content, sprich alles Schreckliche, was das Leben so zu bieten hat, dass wir mit dem nicht konfrontiert werden. Und das sind landläufige Meinungen, also ein bisschen, das machen ja die Maschinen. Das ist gerade im Gegenteil ein Job, der sehr viel menschliches Fingerspitzengefühl braucht. Und das ist so das Hintergrundthema. Vordergrundthema ist die Stella Schatz, eine Wienerin, eine junge Wienerin, die in Dublin ein neues Leben begonnen hat und dort verschwindet, und Patsy ermittelt da eigentlich in privater Natur, wird um einen Gefallen gebeten und ihm heftet sich da an die Spuren von Stella und taucht da ein in diese Welt dieser Contentprüfer, und möglicherweise hat die Stella halt Kontakt zu den falschen Menschen oder etwas gesehen, was sie nicht hätte sehen sollen.
Ja, war wirklich auch faszinierend. Ich wusste, oder jeder von uns weiß, ja, wenn man was sieht, was einem nicht gefällt, man kann das melden, ja, oder man kann Sachen blockieren, aber dass da wirklich so viele dahinter sitzen und das, ja, für uns. Es
sind tausende Menschen, also.
Machen oder voransehen. Voransehen tun sie es ja auch nicht immer.
Nein, nicht wirklich. Also es ist so, dass, es gibt natürlich schon Algorithmen, die sich um Dinge kümmern und sagen, also diese Inhalte, die prüfen die grob und sagen, ja, da passt was nicht, aber das wird ja dann zur Seite gegeben sozusagen, damit Menschen sich's ansehen, die das dann wirklich einschätzen können. Maschinen können die Feinheiten, die kulturellen Feinheiten, die versteckten Botschaften. Also wenn ich jetzt sage, wenn man einfach eine Hitlerrede einstellt, dann ist es klar, da ist es Wiederbetätigung. Aber wenn irgendjemand am 20. Eiernockerl sein Rezept präsentiert etc. oder irgendwo ein harmloses Schminktutorial hat, aber dann eine Botschaft irgendwo einbaut, dann können das Maschinen nicht. Die verstehen das nicht, und dazu braucht es Menschen. Und aller Sprachen, das heißt, es natürlich gibt es diese Farmen sozusagen auf den Philippinen oder in afrikanischen Ländern, was es nicht schöner macht, aber es wird auch in Europa solche Inhalte angesehen von den Menschen, und dafür wollte ich einfach einmal ein Bewusstsein schaffen, was da passiert hinter den Kulissen.
Ja, ja. Wir hören dann noch was aus Unfollow Stella. Jetzt hören wir kurz rein und hören uns an, welcher Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz diesmal kommt.
Ja, und für den Buchtipp für den Monat Juli bin ich wieder mal im Zankelhof der Stadtbibliothek Graz gelandet. Kann auch nur jedem empfehlen, der in Graz ist, hier mal vorbeizuschauen, weil es hier wirklich außergewöhnlich hübsch ist. Mir gegenüber Michaela Lohr, die hat nämlich ein Buch für uns ausgesucht, das sie heute vorstellen will. Welches Buch ist es denn?
Ich habe heute mitgebracht das Buch Arctic Mirage von der Terhi Kokkonen, einer finnischen Autorin. Und es ist ihr Debütroman, bei uns heuer im Jänner erschienen, und ich kann es wirklich sehr empfehlen.
Worum geht's in dem Buch?
Beginnen tut das Buch mit einem Mord. Wir sehen die Protagonistin Caro, die ihren Mann tötet. Und interessant in dem Buch ist halt natürlich das Wie und Warum. Also es wird wirklich aufgerollt von hinten dann. Wir sehen die letzten Tage, die Caro und ihr Mann in Finnland, in Lappland verbringen. Und lernen sie als Ehepaar kennen und merken auch, es gibt Risse in der Beziehung.
Es hört sich jetzt für mich an nach so einer Art Columbo, wo man ja auch immer anfangs den Mord sieht. Ist es ein klassischer Krimi?
Also es ist grundsätzlich kein klassischer Krimi, wie man vielleicht erwarten könnte vom Plot, sondern wir begegnen eben einem Ehepaar, wo man merkt, da gibt's Risse in der Beziehung, da reibt sich's, da gibt's Widersprüche.
Eine Beziehungsgeschichte, leider ohne Happy End sozusagen.
Absolut ohne Happy End. Also grundsätzlich von den Motiven ist es auch ganz spannend. Es geht wirklich so um Gaslighting und Gewalt in der Ehe. Also im Verlauf der Handlung entspinnt sich auch ein Spiel aus Macht und Kontrolle und Manipulation. Und ja, also wir merken, das sind gesellschaftlich doch sehr brisante und relevante Themen, die sich im Buch wiederfinden und eingebettet in einen recht spannenden Krimiplot.
Wem würdest du dieses Buch empfehlen?
Also grundsätzlich kann ich das allen empfehlen, die gerne ein bisschen, ja, sich aus dem Sommer flüchten wollen, und aber irgendwie wirklich auch diese Kälte aus Lappland, die spiegelt sich total gut im Buch wieder. Also wir haben auch von der Stilistik her einen recht ernüchternden, trockenen Stil vielleicht auch, das vielleicht auch nicht allen gefallen mag, aber dementsprechend ist es vielleicht für den heißen Sommer einfach eine gute Lektüre.
Kannst du noch etwas zur Autorin erzählen? Mir hat der Name jetzt muss ich zugeben, gar nichts gesagt. Und eingangs hast du mir erzählt, das Buch hat dich gefunden.
Also für mich war die Autorin auch noch sehr unbekannt. Also soweit ich weiß, ist sie eine recht bekannte Musikerin in Finnland. Und mir ist das Buch begegnet am Nachhauseweg kurz vor meinem Urlaub. Und ich habe mir gedacht, wow, das spricht mich gleich auch an thematisch. Und es war wirklich ein Glücksgriff, weil es war ein absoluter Page-Turner. Und ja, das habe ich gerne im Urlaub gelesen.
Arctic Mirage. Vielen Dank, Michaela Lohr, für diesen Buchtipp.
Ellen, du schreibst gerade an Band 5.
Ja.
Ein neuer Fall für Patsy Logan. Bist du eine Schnellschreiberin? Klopfst du jeden Tag 10, 20, 30 Seiten runter?
Ach, das würde ich gerne. Also, aber das ist nicht meine Art zu arbeiten. Ich bin ziemliche Deadline-Schreiberin. Und bin auch, Deadline weckt bei mir die Lebensgeister manchmal ein bisschen zu sehr. Aber ich bin eher eine, sage ich jetzt mal, sorgfältige, also mir ist es wichtig, dass jeder Satz sitzt und dass jeder Satz da nicht umsonst steht, zumindest aus meiner eigenen Sicht. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine schnelle Art zu arbeiten. Natürlich funktioniert es schneller, weil jetzt mit dieser Reihe, weil Patsy kenne ich inzwischen. Mhm. Ich muss mir nicht mehr alles neu erarbeiten, aber ja, insgesamt bin ich schon eher eine. Ich komme aus der also ich habe Werbetext gemacht, da ist man ja sehr stark auf viel Information, auf wenig Raum.
Ja, ja.
Und das braucht für mich Zeit.
Wie schaut oder verwendest du dann auch viel Zeit für Recherche? Oder du schöpfst ja auch viel aus deinen eigenen Erfahrungen?
Genau. Diese Reihe ist sicher etwas, was relativ nah an meinem Leben insofern ist, dass ich halt Geschichten, zum Beispiel bei Boomtown Blues, da ist die Inspiration von einer Geschichte einer Freundin, die fast ihre Wohnung verloren hätte durch diese ganzen Auswirkungen der Finanzkrise. Und dadurch lasse ich mich schon inspirieren. Und Recherche passiert für mich jeden Tag. Also ich verdau sozusagen das, was ich erlebe, und irgendwann kommt es dann wieder raus als Story. Ich schreibe gern darüber, was um mich herum ist.
Gibst du dir fixe Arbeitszeiten? Setzt du dich schon morgens hin zum Computer?
Ja, ich brauche die Struktur auf jeden Fall. Vormittags meistens, was ich nicht. Also vormittags muss ich anfangen, da kann ich mir am besten konzentrieren. Wenn da was weitergeht, dann schaut es auch für den Nachmittag gut aus. Und vor einer Deadline schreibe ich meistens den ganzen Tag. Also ohne Pause auch. Also ohne Pause in den 7 Tage die Woche, in 3 Sessions am Tag. Vormittag, Nachmittag und am Abend nochmal.
Lass du dich ablenken oder gibt es Sachen, die dich ablenken? Von
alles lenkt mich ab. Von den Katzen bis zum Internet. Ich bin wahnsinnig ablenkbar, weil mir auch so vieles interessiert und ich meine Umwelt relativ genau wahrnehme. Also mich muss man wirklich in eine Zelle setzen ohne Internet, dann geht's.
Wie hat sich bei dir die Recherche gestaltet, was die Polizeiarbeit betrifft, auch in Deutschland, Irland?
Ja, ich habe meine Augen und Ohren überall. Ich habe bei der irischen Polizei jemanden, der mir da sehr weiterhilft, und auch über die österreichische Botschaft oder auch den österreichischen Wirtschaftsdelegierten im Boomtown Blues, da passiert ja ein Verbrechen in der österreichischen Botschaft in Dublin. Und da habe ich auch eigene Erfahrungen gemacht, weil die Auslandsösterreicher gibt es ja nicht so viele in Irland und die werden immer wieder eingeladen, dort den Nationalfeiertag zum Beispiel am Abend zu verbringen, und da lernt man einfach auch Menschen kennen, auch die österreichische Community ein bisschen, und da fische ich immer ein bisschen. Die haben viele Verbindungen, gute.
Da findet sich was im Buch.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und es ist aber oft so, meistens mache ich es jetzt so, dass ich meistens meine Geschichte schreibe, denke mir, was ist plausibel, versuche mich da einzudenken und habe festgestellt, meistens, wenn ich es dann den Experten gebe, selten, dass die sagen, nein. No. Also meine Erfahrung ist, man kann gar nicht so haarsträubend schreiben, wie was nicht schon passiert ist. Und oft kriege ich dann einfach nur, ja, klingt plausibel und das passt. Also für mich ist jetzt das nicht im Vordergrund, jede Einzelheit, weil sonst, glaube ich, würden es relativ langweilige Bücher, weil der Beruf des Kriminalpolizisten ist, er hat ja wenig zu tun mit dem, was wir im Fernsehen sehen.
Ja. Aber an dir ist dann offenbar eine Ermittlerin verloren gegangen.
Ja, ich bin sehr neugierig und anscheinend kann man mir auch schwer überraschen, weil ich meistens schon meine Augen überall habe.
Holst du dir dann zwischendurch Feedback, wenn du, wenn du da einfach unsicher bist, vielleicht bei einer Passage? Arbeitest du dann mit deiner Lektorin oder einer Agentin zusammen?
Kommt drauf an. Also bei den PC-Romanen, ich bin so ein bisschen, ich mache das oft mit mir selbst aus. Bei neuen Projekten ist es wieder was anders, aber so will ich vor allem zuerst mal zufrieden sein und vor allem bin leider ein bisschen perfektionistisch. Das heißt, wenn ich nicht absolut zufrieden bin mit dem Text, dann will ich den niemandem zeigen. Da spreche ich lieber drüber. Also
okay.
Anrufen und sagen, bei der Handlung manchmal komme ich in so komische, wirre Knoten rein, weil es dann komplex wird und dann erzähle ich jemanden, dann kommen manchmal so Gedankenblitze, wie man es lösen könnte.
Löst sich der Knoten.
Genau, dann. Aber so sprachlich mache ich mir das mit mir selbst aus.
Und steht für dich die Handlung von vorne bis hinten, bevor du dann losschreibst, so in groben Zügen?
Ja, ich arbeite meistens von eben einem Exposé aus, das ich ja vorher schon abgegeben habe. Das sind meistens so 5 bis 10 Seiten, eher 5. Und da weiß ich, das ist so mein roter Faden, mein Leuchtturm. Manchmal, wie bei Harte Landung und Boomtown Blues und so, da wusste ich schon, da hatte ich eine Szene am Schluss und auf die habe ich hingearbeitet. Wie genau, das kann dann manchmal nur abweichen, aber ich brauche schon eine relativ genaue Idee, wohin ich will.
Nochmal vielleicht zu deinen Schreibgewohnheiten. Das sagt ja, vormittags ist so deine Zeit. Ist das überall im Haus verschieden oder hast du da wirklich auch dein Büro, deinen Schreibtisch? Wie schaut der Schreibtisch aus von Ellen dann?
Der steht im Wohnzimmer. Also der hat jetzt nicht so viel Abgeschiedenheit zu bieten, aber dafür kann er aufs Meer schauen. Das ist natürlich auch eine Inspiration. Aber
und Ablenkung.
Also, und Ablenkung, aber schon auch eine zur Ruhe zu kommen. Also meistens so Vormittag am Schreibtisch, dann am Nachmittag gehe ich sehr gerne in die örtliche Bücherei und arbeite dort, weil dort bin ich, da sind weniger Ablenkungen. Weil Nachmittag ist immer ein bisschen schwierig und abends meistens dann nur mal, wenn es Abendsession gibt, dann nochmal zu Hause. Oder manchmal, wenn es ganz pressiert, dann gibt es in Irland gibt's ein Künstlerhaus, in das man sich einmieten kann für sehr, sehr günstiges Geld. Irland unterstützt ja Autorinnen und Autoren sehr stark. Also man könnte auch von Ausland her das machen, man muss sie nur bewerben und mit Werken. Und wenn man da zugelassen ist, kann man dann subventioniert dort. Es ist wie ein Autorinnenhotel, wo man dann versorgt wird von morgens bis abends mit viel Essen, also eigentlich eine Ablenkung. Und sonst sich nur aufs Arbeiten konzentrieren kann, was wirklich schön ist.
Klingt nach einer fantastischen Arbeitsatmosphäre eigentlich.
Wirklich toll, ja. Also und meistens geht dann jeder nach dem Abendessen wieder ins Zimmer. Gibt's ein Spukzimmer auch, also mit einem Geist. und dann hört man niemanden und nur die Böden knarren. Das ist sehr inspirierend.
Noch zu den Recherchen.
Ja.
Ich glaube, das kann man verraten. Du schickst die Patsy baden in die irische See, ins Meer. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen?
Also ich lebe noch, was also nicht selbstverständlich ist bei der irischen See. Diese Szene, wo sie hineingeht, das ist, also dort war auch ich, habe mir gedacht, das muss ich einmal nachvollziehen können, wie sich das so anfühlt. Und jetzt war ich halt einmal im Juli, wo es wirklich warm war, was 25 Grad ist in Irland wirklich das höchste der Gefühle und das Wasser hat so 14 Grad.
Auch im Sommer, es wird nicht wärmer.
Es wird vielleicht 16, dann im Herbst nochmal, wenn man Glück hat. Jetzt ist ja gerade irgendwie so warm alles, aber im Winter hat es 8 Grad oder 5. Also das ist schon, da gehe ich ja nicht, nur auch in die Nähe. Und ich
da
bin dann im Juli, genau. Oder ich gehe zu der Badestelle, die wirklich toll ist. Aber ich bin dann rein und habe dann, wie es sich für mich im Juli angefühlt hat, habe ich es dann für den Januar geschrieben. Und ja, nach 4 Minuten anscheinend beginnt die Euphorie. Aber die 4 Minuten bis dahin.
Lange 4 Minuten.
Sehr schmerzhafte 4 Minuten. Aber die Euphorie kommt dann tatsächlich. Aber
dass
zum Meer
raus kann, wahrscheinlich.
Oder? Ja, also, nein, es ist wirklich toll. Ja. Danach bin ich am nächsten Tag sofort wieder gegangen, weil ich noch so euphorisiert war. Aber am übernächsten Tag ist wieder so der kalte Wind gegangen und zur Meerschwimmerin, so wie viele ihren, werde ich nicht. Das überlasse der Patsy. Die ist härter im Nehmen da.
Wie nützt du freie Tage?
Das ist eine gute Frage. Ich nehme mir sehr wenig frei, weil ich immer so gern beschäftigt bin mit Büchern lesen. Dann haben wir zwar Katzen, die mit denen ich mich gerne beschäftige. Oder ich reise. Ich liebe Reisen und Lesen.
Also nicht nur Österreich, sondern...
Ah, gern weiter, jetzt in letzter Zeit nicht so, aber mein Mann ist also ein bisschen so ein Nomade. Mein Bruder lebt in den USA und wir hatten das Glück durch unsere Arbeitskollegen oder Freunde, dass die sind so ein bisschen verteilt auf Europa, dass wir die auch immer wieder besuchen können. Und das liebe ich, in ein Land reinzuschauen. Ich bin aus Skandinavien, mag ich sehr gern. Wir haben Verbindungen nach Finnland und ja. Kann ich gar nicht aufzählen, also worüber.
Eine Lieblingsdestination in dem Sinne.
Lieblingsdestination. Das finde ich total schwer. Ich mag die USA gern, englischsprachige und Skandinavien auch. Und Italien. Na, ich komme von einem ins nächste. Die Nähe zu Italien, die vermisse ich ein bisschen in Irland, die man in Österreich so selbstverständlich in Anspruch nehmen kann.
Kochst du lieber selbst oder gehst du gerne essen?
Oh, beides. Ich koche gern, aber alles, was nicht länger ist, dass eine Stunde dann, dauert.
Kochst du dann typisch österreichisch?
Manchmal Knödelbrot und so Eintöpfe, aber nein, man stört sich schon um. International, würde ich sagen. Und alles, was, ich mag gern so Eintopfgerichte oder so, alles, was in einer Kasserolle oder was drinnen ist, da gibt's tolle Kochbücher, kann ich empfehlen.
Jetzt kommt eine schwierige Frage.
Ah.
Lieber Fisch und Chips oder doch die Knödel mit Ei?
Na, da gewinnen die Knödel mit Ei sofort.
Bist du eher, also hast du ja gesagt, du hast zwei Katzen, bist du vielleicht eher Hunde oder doch dann Katzenmensch? Hättest du gerne einen Hund auch, ne?
Ich finde es immer schwierig, da so unterscheiden. Ich liebe Tiere, ich habe noch nie einen Hund besessen, bin zu faul, glaube ich, und zu viel unterwegs. Katzen liebe ich einfach. Da habe ich auch das Gefühl, ich habe ein bisschen, ich kann die irgendwie ganz gut lesen meistens. Ich war auch Katzensitterin mehrere Jahre, professionelle oder mache das immer noch manchmal.
Ja.
Habe für Unternehmen gearbeitet, für eine Agentur, für Leute, die auf Urlaub fahren. Jemanden brauchen, der zu ihnen nach Hause kommt und sich einmal am Tag um die Katzen kümmert. Dann nehme ich sehr viel Inspiration auch mit.
Dann kommt vielleicht mal ein Katzenkrimi.
Genau, wer weiß.
Für Unfollow Stella hast du einen Preis gewonnen, den Glauser-Preis im Vorjahr. Was bedeuten dir Preise?
Preise, eine tolle Sache. Mit denen kann man eigentlich nie rechnen. Der Glauser-Preis ist ja ein Preis, den die deutschsprachigen Krimi-Autorinnen und Autoren verleihen. Und das war eine große Ehre und eine große Schöne. Man wird ja nominiert. Es gibt dann so eine Art Oscar-Verleihungs, wo dann auch wirklich der Name aus dem Kuvert rausgenommen wird und verlesen. Also das war schon, man weiß es bis zum Schluss nicht, das war sehr aufregend. Und ich habe dann auch gefeiert. Ich feiere irgendwie immer noch. Es ist eine schöne Anerkennung und bringt jetzt auch so schöne Einladungen zum Beispiel zum Fine Crime Festival. Da freue ich mich sehr drüber und man kriegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Erscheinen deine Bücher auch auf Englisch in Irland?
Nein? Nein, bisher nicht. Ins Englische übersetzt zu werden ist absolut ein Sonderfall. Das passiert manchen, sehr wenigen glücklichen Autorinnen und Autoren, aber mir noch nicht.
Dafür kommt da die Anfrage aus dem englischsprachigen
Land? Naja, ich glaube, das ist sehr oft, wenn man mit sehr großen Verlagen, die auch international in einem Konglomerat schon sind, da sind die, und man muss, glaube ich, sehr, sehr viel verkaufen auch, also schon sehr erfolgreich sein am deutschen Markt, dann passiert das und auch dann nicht. Also der englische Markt ist sehr, sehr geschlossen für Übersetzungen, ganz im Gegenteil zum Deutschen, der ja sehr viel übersetzt.
Liest du auch Bücher auf Englisch?
Ja, also sehr, wenn es die Muttersprache Englisch ist, dann versuche ich es auch immer auf Englisch zu lesen. Kommt auf die Übersetzung drauf an, aber sonst lese ich aus dem Deutschen immer das Englische raus und das im Hintergrund und dann vergleiche und das finde ich nicht gut. Und
das ist wirklich das Original?
Das Original versuche ich zu lesen und ich glaube auch, dass ich von dem ein bisschen beeinflusst bin. Stilistisch, also ich schreibe so auf Deutsch ein bisschen mit englischem Hintergrund und lese sehr gern die irischen Autoren und britischen auch.
Fühlst du dich jetzt auch so quasi stilsicher, dass du auch ein Buch auf Englisch schreiben würdest, könntest?
Wahrscheinlich könnte ich's, aber ich fühle mich nicht so, dass ich das, ja, das ist sehr viel Arbeit und dann bringt die Nicht-Muttersprache noch eine zusätzliche Komplikation. Plus der Markt ist wahnsinnig schwer. Habe ich bisher noch nicht. Vielleicht probiere ich es mal. Das ist eine andere Herausforderung an die Sprache. Aber ich könnte, also theoretisch könnte ich, bisher nur auf Englisch Kurzgeschichten geschrieben.
Falls du es verraten willst, wird der nächste Teil mit Patsy Logan das Finale oder wird es dann weitergehen?
Das finde ich immer sehr schwer zu sagen, weil das bisher, ich dachte ja nach dem Teil 3, das war ist dann wahrscheinlich der letzte. Aber ich denke, sie kommt jetzt, die Geschichte vom Vater, sie lässt sich, glaube ich, jetzt nicht mehr abwimmeln oder es ist nicht mehr möglich.
Ja, es ist ja mit einem Cliffhanger zu Ende gegangen.
Ja, genau. Und das ist auch schon der erste. Also es gibt immer wieder Cliffhanger und sie kommt dem Geheimnis auch immer wieder nahe. Aber ja, es aufzulösen, glaube ich, möglicherweise diesmal. Aber versprechen kann ich es noch nicht, aber wahrscheinlich.
Wie sieht's mit anderen Schreibprojekten aus? Vielleicht auch einmal ein anderes Genre? Oder fühlst du dich wohl in diesem Krimi-Genre?
Ich mag Spannung gern, aber ich lese auch sehr viel Literatur, also zeitgenössische Literatur. Ich will mich da gar nicht so gern festlegen. Also ich habe auch ein mehr historisches Projekt und schreibe aber auch Kurzgeschichten. Also ich habe jetzt einige Kurzgeschichten für Anthologien, also Kurzkrimis auch geschrieben. Eine für Mord am Hellweg und eine, die Rotraud Schöberl macht ja so schöne Anthologien im Residenzverlag, da bin ich diesmal auch dabei. Sowas mag ich gern, aber ich interessiere mich für möglicherweise, dass ich mal ein Projekt mache, ohne Spannung. Aber ganz genau weiß ich es noch nicht, weil die Spannung kommt bei mir immer wieder rein. Ich erzähle gern spannend.
Hast du für mich zum Abschluss noch eine spannende Szene aus Unfollow Stella? Was möchtest du vorlesen?
Ich lese einen kurzen Abschnitt, wo, ich habe ja gesagt, Patsy Logan erzählt ein bisschen ihre Geschichten selbst und manchmal philosophiert sie ein bisschen auch darüber, was mit einem passiert, wenn man viele schlimme Dinge sieht in seinem Leben und was ja auch mit den Content-Prüfern dann im Zusammenhang steht.
Bitte.
Der erste dienstliche Schusswaffengebrauch, der Anblick der ersten Leiche. Zwei Dinge, die du nicht vergisst, sagte man uns schon bei der Ausbildung in Dachau. Was man uns nicht sagte, auch den Anblick der nächsten Leiche vergisst du nicht. Nicht den der übernächsten und keinen derjenigen, die danach folgen. Im K11 nannten wir sie immer Momente für die Ewigkeit. Weil sie bleiben. Alle. Sorgfältig gelagert in einem tieftemperierten Winkel des Bewusstseins warten sie, um sich wieder daraus zu erheben. Bei manchen dauert es Jahre. Aber irgendwann begegnest du ihnen wieder. Bevorzugt nachts und so wie in meinem Fall manchmal auch am Tag. Und das sind die, die nur mit dem gewaltsamen Tod zu tun haben und nicht mit dem gewaltsamen Sterben. Dieses Pech hatte ich nur einmal. Vor ein paar Jahren hier in Dublin. Da hatte ich vergeblich den Selbstmord eines Mannes zu verhindern versucht, den ich tags zuvor als Zeugen befragt hatte. In manchen Nächten versuchte ich es immer noch. Sah mir jedes Mal beim Scheitern zu. Traumatisierung, nannte es Stefan, mein Mann. Teil des Jobs, nennt es Ben, mein Freund. Stimmt, hätte ich bis vor kurzem gesagt. Man weiß, worauf man sich mit der Polizei einlässt. Erst recht bei den Gewaltverbrechen. Inzwischen war ich mir da nicht mehr so sicher. Wie in einer Ehe stürzt man sich in diesen Job aus Leidenschaft. Man glaubt, die Macken zu kennen und die Schattenseiten, damit umgehen zu können. Erst viel später ahnt man, was sie mit einem anstellen können, die Zeit und der stete Tropfen. Erkennt, dass aus dem menschlichen Abgrund, in dem man täglich blickt, auch etwas zurückstarrt. Meistens erst dann, wenn es schon nach einem greift.
Vielen Dank. Ein kleines Stück aus Unfollow Stella. Danke, Ellen, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut, dass wir auch face-to-face plaudern konnten.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Freude bereitet.
Ich hoffe natürlich auch mal auf ein Wiedersehen bei einem anderen Festival.
Das würde mich sehr freuen.
Und ich freue mich schon wieder weiter von dir zu lesen und von Patsy Logan.
Vielen Dank.
Zu sagen, dass ich mich freue, wieder von Patsy Logan zu lesen, ist untertrieben. Auf Band 5 zu warten, ist ganz schön hart. Ja, und Ellen hat auch Graz nicht ohne Preis verlassen. Sie hat völlig verdient den Fine Crime Award gewonnen, der am Ende des Fine Crime Festivals verliehen wurde. Ganz herzliche Gratulation nochmal an dieser Stelle. Von mir gibt's eine klare Leseempfehlung für die Krimireihe um Patsy Logan und ein Dankeschön wieder fürs Zuhören. Neues zum Podcast gibt's wie immer auf Instagram und Facebook oder schaut auch gerne auf der Website buichermenschen.at vorbei. Im Juli gibt's übrigens noch ein Büchermenschen-Special, das sehr viel Glück beinhaltet. Bis dann, ich freue mich schon.